Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Wie wollen wir alt werden? Das ist die Frage, die ich heute mit meinen Gästen in der neuen Folge unseres Podcasts Gedankensprünge diskutieren möchte. Mein Name ist Johanna Helbing und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Um die Frage zu beantworten, habe ich mir wie immer tolle Gäste eingeladen. Mit dabei sind Volker Schmitz. Er ist Ehrenamtler am Brahms-Institut der Musikhochschule und pensionierter Musiker des NDR-Sinfonieorchesters. Hallo.
Hallo.
Dann ist dabei Markus Menzel. Er ist Professor für die Soziologie der gebauten Umwelt und Studiengangsleiter Stadtplanung an der TH Lübeck. Hallo Markus.
Hallo.
Und Katrin Balzer. Sie ist Professorin und Leiterin der Sektion für Forschung und Lehre in der Pflege sowie Leiterin der Pflegestudiengänge an der Universität zu Lübeck. Hallo.
Ja, hallo.
Ich würde gerne am Anfang einmal persönlich werden und fragen, wie würdet ihr denn gerne alt werden?
Dann kann ich ja mal anfangen, weil ja. Ich bin es ja schon. Bin 72 Jahre alt. Hab mir da einige Sachen überlegt, wie man am liebsten alt wird. Da spielt natürlich die Gesundheit in erster Linie eine Rolle. Aber man braucht natürlich soziale Kontakte weiterhin. Ich denke, es ist auch schön, noch irgendwelche Aufgaben zu haben, vielleicht auch ein Hobby. Und ja, ich denke, so kann man noch erfüllt und aktiv alt werden. Mhm. Erstmal so grob.
Das klingt schon nach einem guten Plan, den du ja auch ausführst. Ne?
Ja.
Wie sieht es bei euch aus?
Ja, tatsächlich eine interessante Frage, über die ich auch doch zunehmend auch nachdenke. Hatte jetzt erst diese Woche den Studierenden, es fügte sich so erwähnt, ja, man merkt, dass man alt wird, wenn man im Netz, wenn man irgendwo seine Alterskategorie suchen muss, merkt, man muss irgendwie scrollen und scrollen, bis man zu seinem Geburtsjahrgang kommt oder eben sich mit einmal in Kategorien wiederfindet, von denen man vor 10 Jahren noch dachte, ach naja, das ist ja noch ganz, ganz weit weg und hatte mit einem selbst gar nichts zu tun. So viel konkrete Gedanken habe ich mir dann aber doch noch nicht gemacht, was für mich aber sehr klar ist, dass ich weiß, wo ich alt werden möchte. Das ist hier irgendwie im Norden, also in der Nähe vom Meer und jetzt nicht eher irgendwie in der südlichen Hälfte. Und wie in irgendwas, also ich stelle mir schon vor, auch aktiv zu sein, also irgendetwas Sinnvolles zu machen, auch weiter natürlich gerne auch für mein Beruf oder meine Disziplin, die Pflegewissenschaft, aber natürlich auch Hobbys nachzugehen und dem, was so manchmal jetzt im Alltag zu kurz kommt. Vielleicht ganz kurz in diesem Moment gefasst, etwas mit Sinn zu machen. Also habe jetzt nicht so den Reiz, ganz viel nachzuholen, aber einfach sinnerfüllt zu sein und ein bisschen mehr Macht über den eigenen Zeitplan.
Mm. Ja, das klingt gut.
Ja, ich würde mich da gerne anschließen wollen. Also ich finde, ich bin jetzt 56 Jahre alt und ich finde schon, man wird ja jeden Tag älter. Das merkt man ja auch und das merkt man bei vielen Dingen so. Und ich finde das eigentlich auch immer so ein falsches Bild, dass man sagt, alt wird man dann, wenn man irgendwie nicht mehr die Treppe hochkommt oder irgendwie betreuungs- und pflegebedürftig ist. Und das ist ja de facto viel mehr, das Altwerden. Das fängt schon an damit, wenn die Kinder ausziehen und man plötzlich ein schrumpfender Haushalt ist, dann ist das natürlich schon ein wichtiger Schritt dahin. Und ich finde, ich komme ja nun sehr stark aus der Stadt- und Wohnsoziologie. Für uns ist es ein ganz wichtiges Thema, die Frage aufzunehmen, was sind eigentlich die adäquaten Wohnformen für diese Empty-Nester-Haushalte, also die 55 Jahre uns aufwärts sind, die eben ohne die Kinder wohnen, oftmals auf viel zu großen Wohnflächen. Und im Prinzip, wo es eigentlich keine Konzepte gibt für diese Altersgruppe. Ja, da gibt es so einen Sprung, dass man dann erst wieder Konzepte hat für die Menschen, die dann irgendwie barrierefrei wohnen sollen und Betreuung und Pflegeangebote in der Nachbarschaft brauchen und sowas. Aber dazwischen, für diese Gruppe, diese Empty-Nester-Haushalte, wie wir sie nennen, gibt es eigentlich kaum Wohnangebote. Und in diese Phase rutschen wir jetzt so rein. Und Das heißt, man wird älter, aber man ist nicht alt. In dem Sinne, es gibt nicht einen Zustand alt. Ja, das ist irgendwie auch so ein Ding, dass man eben viele Phasen dadurch läuft auf dem Weg dorthin, immer älter zu werden. Und ja, und ich glaube schon, wichtige Punkte sind ja schon angesprochen worden. Also diese Form von Selbstbestimmtheit, die, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher ist für viele Menschen. Und natürlich dann eben auch in den Bereichen, oftmals für viele Menschen bedeutet das auch, da zu leben, wo sie sich eingebunden fühlen, wo sie Nachbarschaft haben, wo sie Freunde haben und sowas. Und für andere bedeutet das auch, sich selbst zu verwirklichen. Die ziehen dann auch nochmal um, meinetwegen an die Ostsee oder manche ja auch nach Griechenland oder Mallorca, und wo wir die ganzen Diskussionen haben und sowas. Das gibt es auch. Aber das heißt eben auch Selbstbestimmtheit. Ja, das heißt eben, es ist nicht einfach. Ich glaube, unsere Generation gerade ist nicht eine Generation, die einfach nur zu Hause sitzt und wartet, sondern die denkt schon auch drüber nach und die will auch was im Alter noch vom Leben haben.
Ja. Und hat ja zunehmend auch länger was im Alter, wenn ich daran denke, dass die Lebenserwartung auch immer länger wird.
Ja, also Lebenserwartung steigt jetzt in Deutschland nicht ganz so stark wie in anderen Ländern, aber sie steigt. Ich glaube, was aber unser aller Ziel ist, ja vor allem von diesen Jahren, die uns da bleiben, eben einfach sie mit viel Leben zu füllen, und natürlich kann keiner vorhersagen, was auf sie oder ihn zukommt, an vielleicht auch gesundheitlichen Herausforderungen. Aber ja, was ich mir persönlich auch als Ziel gesetzt habe und was man auch aus Studien weiß, ist es wichtig, wie es nicht mit Bitterkeit oder mit viel Bedauern alt zu werden, sondern ja, dass man dann jeden Moment dann auch so gut nutzen kann oder zufrieden mit sich sein kann. Also das finde ich irgendwie ein wichtiges Ziel, und ich glaube, das rüstet einen auch, um eben einfach das, was wir nicht beeinflussen können, dann irgendwie zu bewältigen.
Ja.
Also ich habe
Volker mir, nickt.
Ja, ja. Ich habe mir mal Gedanken gemacht auf das, was du sagst. Wann ist man alt? Wann ich gedacht habe, wann ist man alt? Ich dachte, das ist man vielleicht, wenn man aus dem Beruf ausscheidet. Weil bis dahin war man irgendwie eingebunden, gehörte immer dazu, und auf einmal gehört man da nicht mehr dazu. Aber andererseits merke ich, man fühlt sich ja nicht alt. Auch wenn man 80 oder 90 ist, wahrscheinlich fühlt man sich immer noch nicht richtig alt. Das ist eine Frage des Bewusstmachens. Ich gehöre jetzt eigentlich zu den Alten, obwohl man fühlt sich ja nicht so. Das ist irgendwo eine Diskrepanz. Aber dieses Selbstbestimmtsein, das ist absolut wichtig. Solange es noch möglich ist eben.
Ja, also ich habe ja das Wort selbstbestimmt auch selber verwendet. Wobei wir wir verwenden das in der Pflege ja auch sehr viel und auch häufig als Ziel, was ich aber nicht damit gleichsetzen möchte, dass man immer, also so eine absolute Autonomie, also man wird nicht im Alter, mit dem fortschreitenden Alter, immer alles so machen können, wie wir es als junger Mensch gemacht haben oder aus meinen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder der Beschäftigung mit der Pflegewissenschaft würde ich eben selbstbestimmt vor allem als die Fähigkeit definieren, eben sich selber irgendwie Ziele setzen zu können und Dinge erleben zu können, die einen eben in irgendeiner Weise erfüllen. Und das kann eben je nach Situation auch ganz, ganz unterschiedlich sein. Also niemand von uns hier am Tisch kann ja vorhersagen, was auf uns noch zukommt, vielleicht auch an gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und ich finde es halt wichtig, dass man da nicht eben solche Schreckensbilder irgendwie im Kopf hat, sondern dass wir aber eben als Gesellschaft oder Umgebung das auch so zu gestalten, dass man dann eben in der Lage ist, den Menschen, die vielleicht Einschränkungen haben, auch irgendwie für sich selbst Ziele setzen zu können. Also das ist für mich diese Selbstbestimmung. Das bedeutet eben nicht, dass man jetzt noch einen Marathon oder so läuft. Also diese Selbstbestimmtheit, das ist so, ich bin sehr autark. Und also wir leben ja auch in Beziehungen, das ist ja auch wichtig und dass das auch im Alter bleibt.
Mhm. Ja, ich denke, dieses Akzeptieren, dass man älter wird und dass es da einen gewissen Verfall gibt, das halte ich für ganz wichtig, weil sonst wird man ja nur frustriert und ja, geht gar nichts mehr. Und man verkriecht sich vielleicht, so kommt man aber irgendwie raus. Und ich habe gesehen, bei allen meinen Punkten, die ich mir überlegt habe, bedeutet das, dass man dafür aktiv, selber aktiv sein muss. Und das halte ich eigentlich für den Schlüssel auch des Altwerdens, dass man darüber nachdenkt, dass man es akzeptiert und dass man dann die Konsequenzen auch zieht daraus. Durch dieses aktiv Leben gestalten.
Das hattest du dir auch direkt nach deinem Austritt aus dem Beruf selber gedacht, ne?
Ja, richtig. Also für mich war das, weil ich aufhören musste wegen dieser vokalen Dystonie, erstmal eine Befreiung, als ich die Entscheidung gefällt habe, ich höre jetzt auf, das war auch wirklich innerhalb von einer Minute nach einem Konzert, wo ich dachte, jetzt, das geht nicht mehr. Und danach war eine unglaubliche Befreiung, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe. Ein Glücksgefühl. Aber dann kam natürlich sofort die Frage, ja, was jetzt aber? Und mir war klar, ich wollte erstmal meine, ich sage das mal in Anführungszeichen, Freiheit genießen. Das habe ich mir auch vorgenommen für ein halbes Jahr so ungefähr. Und das hat auch ziemlich gut geklappt. Und dann wollte ich irgendwo etwas machen, noch ja, ehrenamtlich. Ich habe eine gute Rente, also ich muss nicht dazu verdienen. Und das heißt, also ich muss eben mein Geld nicht noch aufbessern durch irgendeinen Job, sondern kann machen, wozu ich Lust habe. Und wollte das auch im Kulturbereich weitermachen, wo ich ja eben auch herkomme, wo ich mich auskenne und wo auch mein ganzes Herz für schlägt sozusagen. Und habe das Glück gehabt, dann am Brahms-Institut zu landen, ja.
Ja, da gehört ja auch Mut dazu, finde ich. Also dann wirklich die Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, jetzt höre ich auf. Ja. Wie ist das bei den Personen, die du kennengelernt hast, die dann aus ihrem gewohnten Umfeld ausziehen? Da gehört ja auch eine gewisse Art von Mut dazu, oder Markus?
Ja, dazu gehört auch eine gewisse Form von Mut dazu. Naja, die Situation, die hat da eben viele Ebenen,
gewissermaßen. Klar,
also,
ja.
Also wir machen gerade ein Forschungsprojekt, das heißt Generationenwechsel im Einfamilienhaus. Und da geht es eben gerade um diese Fragestellung, unter welchen Voraussetzungen und in welchen Konstellationen sind Menschen bereit, dann tatsächlich auch das Einfamilienhaus aufzugeben, freiwillig und vorzeitig, also nicht in dem Moment, in dem sie die Treppen nicht mehr hochkommen und der Treppenlift nicht mehr funktioniert oder was auch immer, sondern vorzeitig und eben in eine andere Wohnform überzuwechseln. Und das ist natürlich so ein gebotenes Gebot der Stunde in der Stadtplanung, wo über den Wohnflächenverbrauch gesprochen wird, den hohen und die Nutzung von großen Wohnungen, von Ein- und Zwei-Personen-Haushalten und so weiter und so fort. Und niemand möchte diese Menschen natürlich rausdrängen, aber trotzdem ist die Frage, was für Angebote, was für Anreize machen denn Sinn, um diese Menschen dazu zu bewegen, freiwillig diesen Schritt zu gehen. Und da kann man das ganz gut sehen. Also erstmal, was man gut sehen kann, ist, es gibt unglaublich starke Bindungskräfte, weil im Prinzip so ein Eigenheim gerade, aber auch generell eine Wohnung, die man lange bewohnt hat, ist wie das Museum des eigenen Lebens gewissermaßen, ne? Wo so viele Spuren sind, wo die Kinder groß gewachsen sind. Viele Leute lassen die Kinderzimmer so wie zu dem Moment, als die Kinder dann ausgezogen sind und so eine Art, wirklich wie eine Art Museum, ja, wo die Kinder nur noch einmal im Jahr zu Weihnachten vorbeikommen und so weiter. Also da gibt es einerseits Bindungen und andererseits natürlich Trägheitsmomente. Und was wir immer, wir nennen das Lock-in-Effekt, einfach dadurch, dass die Marktsituation so ist, dass die Alternativen auf dem Wohnungsmarkt einfach oftmals eher noch teurer sind, es ist aufwendig, diesen Umzug zu organisieren und man verbessert sich nicht. Warum soll man das dann machen? Das ist irrational, ne? Und es gibt eine Menge Bindungen noch in der Nachbarschaft und die räumlichen Bezüge und so weiter. Also es gibt viele, viele Gründe, die dafür sprechen, erstmal dort zu bleiben. Und gleichzeitig, wenn man dann jetzt die Interviews führt mit Haushalten, die jetzt dann doch den Schritt gemacht haben, und das ist nämlich unser Fokus. Unser Fokus ist, die Haushalte anzugucken, die eben tatsächlich umgezogen sind. Warum haben sie das gemacht, obwohl so viel scheinbar dagegen spricht? Und dann gibt es eben doch, und auch das ist eine wichtige Erkenntnis, eine Spreizung, eine sehr große Spreizung. Und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Lebensentwürfe im Alter nochmal. Und es wird oftmals zu sehr reduziert auf die Alten oder sozusagen oder die Empty-Nester-Haushalte, so diese Überschriften. Mhm. Ist natürlich Quatsch, ja. Als ob diese Vielfalt der Lebensentwürfe und die Individualisierung mit 55 aufhört und dann gibt es nur noch die Alten. Das ist ja Quatsch. Also von daher muss man da einfach sagen, es gibt ganz unterschiedliche Konzepte. Und es gibt eben, ich nenne mal ein paar, es gibt Menschen, die ziehen ganz bewusst in die Nähe von ihren Kindern, um dann eben dort eine Betreuungs- und Pflegemöglichkeit zu haben und gleichzeitig zu helfen bei dem Betreuen der Enkelkinder und so weiter. Es gibt Menschen, die entscheiden sich dafür, tatsächlich nochmal eine neue Wohnsituation zu suchen und in Gemeinschaften zu wohnen. Älter werden Baugemeinschaften oder dergleichen, das gibt es ja durchaus. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich fange nochmal ein ganz neues Kapitel an, was ich eben schon gesagt hatte, wir haben diese Wanderung an die Ostsee, auch aus dem ganzen Bundesgebiet, das ist statistisch sehr signifikant. Ja. Ja. Also von daher, das ist kein Einzelfenomen jedenfalls. Und auch das, was ich vorhin fallen ließ, Griechenland, Spanien, auch das ist ja bekanntlich nicht Einzelfälle, sondern es sind schon ein paar mehr Leute. Das gibt es eben auch und es gibt natürlich auch Haushalte, die sagen, ich möchte unbedingt in der Nachbarschaft alt werden und suche ganz direkt in meinem Wohnumfeld und möchte da eine Wohnalternative haben. Auch da gibt es wirklich auch tolle Beispiele. Zum Beispiel war ich vor ein paar Wochen mal da im Buchholz am Ratzeburger See. Da hatten sich also ein kleiner Ort, 300 Bewohner und die haben gesagt, wir sind ja gerne bereit, aus unserem Einfamilienhaus auszuziehen, aber nicht aus unserem Dorf wegzuziehen. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Und dann haben sie sich zusammengetan, haben den Bürgermeister überredet, ein Grundstück eben zu erwerben und haben dort jetzt eben aus den Erlösen ihrer Einfamilienhäuser heraus ein Mehrfamilienhaus gebaut, wo sie dann alle jetzt hinziehen, gewissermaßen, also eine größere Gruppe von Leuten aus der Gemeinde und dort gemeinsam alt werden wollen, ne? Mit Gästeapartment und mit Gemeinschaftsflächen und so weiter. Also das ist zum Beispiel ein ganz tolles Projekt, ja, wo man das einfach selber in die Hand nimmt. Und die sagten auch, sie hätten sich immer um alles kümmern müssen. Als sie jung waren, mussten sie die Kita in dem Dorf auf den Weg bringen, weil die gab es nämlich da nicht. Und jetzt müssen sie halt auch das Altenwohnen auf den Weg bringen. So, also von daher, das Spektrum ist total breit. Das wollte ich eigentlich als Antwort sagen.
Ja, Katrin nickt schon die ganze Zeit.
Ja, also das eine erinnert mich natürlich an Ergebnisse eines Projekts, das wir für ein Amt hier in Schleswig-Holstein gemacht haben. Da hatten wir uns eben in einer sogenannten Pflegestrukturanalyse uns eben auch angeschaut, was kommt auf die Gemeinden, auf das Amt zu. Und das ist ein Amt bei Kiel und das ist zum Beispiel ein Amt, das bevorzugter Zuzugsort ist für ältere Menschen aus Nordrhein-Westfalen oder anderen Bundesgebieten, die eben einen sehr, sehr hohen Anteil an älteren Menschen haben und einfach der Mix dann gar nicht gut stimmt. Und was aber, glaube ich, einigen Akteuren dann auch erst durch unsere Analyse klar geworden ist, welche Ausmaße das tatsächlich hat. Und wir sehen eben auch in diesen Projekten, wir kriegen ja dann immer den Auftrag, uns irgendwie den Kommunen, Kreisen zu helfen, Ideen zu entwickeln, das Leben und Wohnen, die Pflege im Alter irgendwie unterstützen können. Und ja, es ist einfach so unterschiedlich und es gibt da nicht immer so das Patentrezept. Und ich höre aber das eben sehr gespannt, diese Erfahrung aus Buchholz, weil es eben sehr häufig in diesen Workshops, die wir dann auch mit den Bürgerinnen und Bürgern machen, also so, um eben da auch alle mitzunehmen, es genau diesen Wunsch gibt, eigentlich an diesem Ort zu bleiben, nicht zwingend in der ganz eigenen Wohnung, weil man dann meistens doch schon irgendwie erkennt, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so passend ist für das, was so im Alter dann vielleicht noch an weiteren Bedürfnissen hinzukommt. Und aber dann eben mit all diesen Dingen, die eben, was so Bauangelegenheiten in einer Gemeinde noch betrifft, es ist nicht ganz so einfach ist. Und Und da den guten Mix aus irgendwie Selbstinitiative, Gemeindeunterstützung zu finden. Ja, da sammeln wir immer viel so Best-Practice-Beispiele und deswegen
ja. Da kann ja nach dem Podcast noch weiterer Austausch stattfinden. Ja. Wie ist das für dich mit dem Wohnen?
Ja, also ich lebe alleine
ja.
und habe ein sehr großes Haus in der auf der Altstadtinsel, was wir mal gemeinsam gekauft haben.
Ja.
Aber ich liebe es, irgendwie viel Platz zu haben.
Ja.
Ich könnte mir kaum vorstellen, in einer, weiß ich was, 50 Quadratmeter Wohnung zu leben. Ja. Habe natürlich einige Bedingungen, wie zum Beispiel, dass ich meinen Flügel weiterhin haben möchte, was auch Platz wegnimmt.
Ja, ja.
Weinkeller war mir bis jetzt auch wichtig. Ja, ich habe, wie gesagt, gerne Platz, aber ich weiß natürlich die Situation, dass Familien Wohnungen suchen und ja, ich würde da quasi ja eine blockieren damit, nicht? Das ist mir schon irgendwie klar. Aber dieses Ausziehen, Wegziehen, mein größtes Hindernis dafür wäre der Umzug alleine, dieses Haus mit all dem Krempel, was da sich natürlich über Jahre, Jahrzehnte ansammelt, durchzuforsten, auszusortieren. Und ja, das meiste muss dann ja auch weg und muss man sich trennen von Sachen, die einem lieb geworden sind.
Mhm. Wie wäre es für dich möglich, also als Idee, diese große Wohnung wieder mit jemandem zu teilen? Weil das ist auch ein Projekt, das haben wir jetzt gerade mit einem Träger hier vor Ort aus Lübeck beantragt, Together at Home, als Idee, dass eben, also dass man nicht auszieht, sondern ja in diesem großen Haus irgendwie wie im Sinne von einer Wohngemeinschaft es vielleicht eben jungen Leuten die Möglichkeit gibt, mit einzuziehen. Also wäre das irgendwie eine Option?
Im Prinzip ja. Ich weiß nicht, wie das in meinem Haus praktikabel ist. Da gibt es keine Möglichkeit, richtig etwas abzutrennen oder so. Es ist über drei Etagen. Und
Also keine Einliegerwohnung sozusagen, nee, das, die man daraus dann...
Nee, das gibt nichts keinen separaten Eingang, kein separates... Ja doch, ich habe zwei Bäder, aber eins auch schon vorsorglich fürs Altwerden im Erdgeschoss. Aber... Ja. Da wäre keine Küche zum Beispiel, das sind die Geschichten.
Also das diskutieren wir natürlich auch total intensiv bei uns. Die Frage, wie man damit umgehen kann, mit der Teilbarkeit von großen Wohnungen oder Einfamilienhäusern. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Und da muss man einfach auch Kreativität jetzt an den Tag nehmen. Das sowohl, was den die baulich-räumlichen Situationen betrifft, als auch diese organisatorischen und sozialen Fragen des Zusammenlebens und so weiter, Vertrauensaufbau. Es gibt ja viele Konzepte da auch, zum Beispiel in Karlsruhe, wo dann die Stadt dann eben auch gewissermaßen so eine Gewährsträgerfunktion übernimmt und sagt, pass auf, wir vermitteln das und wenn es Ärger gibt, kannst du dich melden und dann schlichten wir da und so weiter. Ja? Also von daher, dass solche Möglichkeiten, da gibt es schon viele Experimente, weil man weiß, wo die Knackpunkte sind bei so einem Konzept. Ne? Und wir selber machen das jetzt auch in der Prignitz, was auch gezielt probiert wird, eben gewissermaßen Pioniere zu finden, die Lust haben, ihre Häuser zu teilen und dann eben solche Konzepte dort umzusetzen. Also von daher, das ist ein großes Thema, auf alle Fälle. Ne?
Ich denke auch, also früher hatte ich auch mit Freunden zusammen mal eine Idee, so eine Alters-WG aufzumachen. Aber erstens sind wir alle verschieden alt, man erreicht diesen Punkt eben des Pensioniertwerdens an ganz unterschiedlichen Zeiten. Und dann passt das irgendwie nicht mehr so richtig zusammen. Und dann ist halt die Frage nach den verschiedenen Bedürfnissen. Passen die dann wirklich noch zusammen? Ich meine, es ist eine schöne Idee auch, dass man vielleicht, wenn man dann wirklich Pflege braucht, dann hat man einen Pfleger und Pflegerin für alle oder so ähnlich.
Konzept, ja.
Man hat sich gegenseitig auch noch, aber ist das wirklich praktikabel? Das weiß ich jetzt nicht.
Naja, es ist auch so eine Frage von Wohnnormen und Wohnkulturen.
Ja.
Es gibt andere Länder, da gibt es dann eine viel stärker ausgeprägtere Bereitschaft, nochmal sich zu verändern im Alter, neue Konstellationen anzufangen und so weiter. Und Bei uns ist das eher nicht so ausgeprägt. Ne? Das ist da fehlen auch noch gute Beispiele, glaube ich. Und da fehlen vor allen Dingen auch noch ein Absenken dieser vielen Hürden, also diese hohen Transaktionskosten. Ich muss den ganzen Umzug alleine bewältigen. Ja. Ich muss mich um alles kümmern. Ja, ich muss, wenn ich eine Baugemeinschaft machen will, dann muss ich im Prinzip die selber ankurbeln, ja, weil es gibt keine fertige Struktur, die das einfach macht, in solche Projekte reinzugleiten. Und da können wir noch viel lernen. Also das ist in anderen Ländern viel, viel, also in Dänemark zum Beispiel, ist das viel ausgeprägter. Ja. Da ist das viel einfacher und auch viel selbstverständlicher dann auch, die Wohnsituation zu verändern nochmal.
Was ist dort anders in Dänemark? Also was gibt es an Strukturen?
Ja, das zum einen gibt es hochetablierte, also viel mehr Genossenschaften und Anbieter von solchen Wohngruppenprojekten. Das heißt, da gibt es einen fertigen Markt und dann da kann man auch einfach sagen, ja, ich möchte jetzt in sowas ziehen und dann findet man auch was und muss es nicht neu gründen und also von null aufbauen gewissermaßen. Ja, das ist schon mal ein großer Unterschied. Ein zweiter wichtiger Punkt sind die Beratungsstrukturen, die sehr wichtig sind. Also da gibt es ja hier jetzt auch solche Wohntauschberatungen und so weiter. Das wächst so langsam auf, aber es ist doch noch ausbaufähig.
Ja, also da lernen wir aus unseren Projekten gerade eben immer auch in diesen partizipativen Formaten, also mit den Bürgerinnen und Bürgern, teilweise aber auch mit den Akteuren dann aus den Kommunen, dass das relativ unübersichtlich ist. Also dass sie, also diese Suche nach Informationen, da eine Übersicht zu haben, was gibt es auch an Förderinstrumenten und wer ist wofür zuständig? Also das erleben wir als sehr fragmentiert ich will jetzt auch nicht sagen Hilflosigkeit, das klingt zu passiv, aber es gibt, glaube ich, so eine Grundbereitschaft schon, irgendwie, also eine Grundoffenheit, aber es gibt nichts, was das so richtig, also so Nudging irgendwie, das hilft dann über diese Schwelle zu gehen, so einen Weg zu machen. Ja,
ja, ja, das ist so. Das ist diese Zersplitterung der Beratungslandschaften, ist ganz ungünstig und das muss man natürlich abbauen. Naja. Und in Dänemark gibt es eben auch noch die Situation, dass es erstens mal so ist, dass es da so eine Erbschaftssteuer gibt, die das nicht so attraktiv macht, das ganze Haus bis zum Ende zu behalten und dann zu vererben, weil dieser Schritt nicht so attraktiv ist. Deswegen ist es eigentlich günstiger, vorher das Haus zu verkaufen. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist, spielt schon eine Rolle. Also die Erben ziehen normalerweise nicht mehr ein heutzutage in das Haus der Eltern oder eher selten, ne, weil sie ganz woanders unterwegs sind. Aber der finanzielle Aspekt ist natürlich auch nicht unwesentlich. Und spielt eine Rolle. Und von daher, da diese ganzen Rahmenbedingungen, diese finanziellen Anreizsysteme, die darf man auch nicht vergessen. Die muss man auch mitdenken bei solchen Fragen immer.
Ja. Und wenn wir jetzt an die Systemfrage auch in der Pflege denken, was braucht es da, damit man gut und gesund alt werden kann?
Also ich bin einmal jetzt gerade eben wirklich hellhörig geworden, auch nochmal wegen dieser Informations- und Beratungsstruktur, weil das ist eigentlich auch, was auch für Menschen, die jetzt mit einmal und ihre Familien, bei denen dann doch Pflegebedürftigkeit entsteht, es häufig eine hohe Unsicherheit gibt und auch da die Landschaft sehr, sehr fragmentiert ist. Und also es gibt die Pflegeberatung bei den Pflegekassen, es gibt Pflegestützpunkte, es gibt Pflegedienste, jeder bietet irgendwas an. Und in so einer Situation, also häufig tritt sie ja dann doch relativ unvermittelt auf, dann stolpern die Betroffenen dann so rein und da fand ich es ganz, müssen wir mal abwarten, es gibt jetzt gerade eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sich Gedanken macht zum Thema Zukunftspakt Pflege, glaube ich, heißt es. Und da ist eine Idee tatsächlich, Beratungsangebote durchaus zum Beispiel, also Kommunen die Möglichkeit zu geben, so Beratungsangebote zu bündeln oder auch selber zu anzubieten. Und da wurde Wohnen auch genannt, also in diesem Papier. Es gibt seit Dezember gibt es so ein Eckpunktepapier. Das ist etwas, was auch in unseren ganzen Pflegebedarfsplanungen immer auch rauskam. Also dieser Wunsch nach so einer Beratung und vor allem im Unterschied zu den Pflegestützpunkten nicht nur einmal. Also bei einem Pflegestützpunkt hat man nur einmal in der Regel Kontakt. Da gibt es keine Nachverfolgung, keine individualisierte. Und wenn das eben bei einem kommunalen Träger oder bei einem anderen Träger, kann ja auch privater oder eine gemeinnützige Organisation sein, gebündelt ist, dann wäre eben die Möglichkeit, da auch also die individuellen betroffenen Familien weiter zu unterstützen. Also das ist so eine große Baustelle, die auch in unseren Studien, die wir zum Bereich der Versorgung von Menschen mit Langzeitpflegebedarf immer wieder identifiziert haben, tatsächlich Zugang zu Informationen, barrierearm, schnell, zuverlässig und dann aber auch wirklich stabil über die Zeit. Ja, das ist etwas, was ganz wichtig ist.
Mhm. Ja. Volker, wie gelingt dir das denn, gut alt zu werden? Wir haben jetzt schon gehört, Informationsangebote, braucht es niedrigschwellig?
Ja. Naja gut, man schiebt ja das immer hinaus, dass man mal pflegebedürftig werden könnte.
Ich glaube, da denken wir alle nicht gerne drüber nach. Nee.
Dass es einen nicht trifft, es ist ja auch nicht, dass alle brauchen.
Ja.
Das muss man ja auch mal sehen.
Ja.
Aber sicher, es kann passieren, aber ja, ich glaube, ich verdränge das so ein bisschen und versuche eben so lange wie möglich fit zu sein. Mhm. Dafür tue ich auch was. Also ich gehe joggen und mache auch sonst ein bisschen Sport. Ich denke auch, fit sein hat was mit dem Kopf zu tun, dass man den Kopf fordert. Also versuche irgendwie viel Informationen aufzunehmen, bin politisch interessiert, historisch interessiert. Naja, übers Brahms-Institut hat ja auch was mit historisch zu tun jetzt. 19. Jahrhundert. Also ich bin eigentlich ziemlich vielseitig interessiert und deswegen ja, sauge auch da noch Informationen weiter auf. Und das andere sind eben die sozialen Kontakte auch. Und da habe ich eben im Brahms-Institut eben auch neue gefunden. Ich habe mich sogar mit dem Bibliothekar dort richtig gut befreundet auch. Mhm. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, weil wir sehr viel austauschen, natürlich viel über Musik. Wir hören auch gemeinsam Musik, diskutieren darüber oder gucken uns Musik-DVDs an, irgendwelche Opern oder so etwas. Oder wir konzipieren, also im Institut gibt es ja auch Konzerte, die müssen ja auch irgendwie programmatisch entwickelt werden. Nicht alle, aber einige schon. Und darüber tauschen wir uns aus. Und also meine Kritik in meinem Beruf war immer, dass wir uns immer im Kreise drehen. Wir haben ein Repertoire, was ständig irgendwie auf irgendeine Weise wiederholt wird. Und ganz selten kamen da mal neue Stücke. Mhm. Und ich habe mich immer riesig gefreut, wenn da mal was Neues kam. Und hier lerne ich jetzt so viel Neues kennen im Institut. Natürlich begrenzt irgendwie meistens über aufs 19. Jahrhundert oder kurz danach. Aber da steigt man so in eine andere Welt ein, und versteht auch da Zusammenhänge irgendwie, dass man da immer weiter gehen möchte. Und dieser Austausch, auch mein Kollege, der Freund, der Bibliothekar, der ist auch immer auf der Suche nach neuen Sachen. Und da versuchen wir uns gegenseitig anzuregen und vorwärts zu kommen. Also das sind für mich ganz wichtige Sachen auch. Ist das halt eine Welt, in der ich schon sozusagen mein Leben lang gelebt habe. Musik war immer, ja, kann sagen, mein Leben. Ja. Und bin glücklich, dass ich dabei bleiben konnte, dass es da irgendwie weitergeht.
Ist ja auch total schön zu hören, dass man dann immer wieder noch Neues entdecken kann, obwohl das vorher schon die Welt war.
Es gibt unendlich vieles, ja. Und es ist so viel verschüttet, das muss man auch sehen.
Ja.
Was heute eben auf dem Spielplan steht, ist, weiß nicht was, nicht mal 1%. Mhm. Und nicht alles, was da drunter ist, ist nicht mehr hörenswert, sondern da gibt es so vieles, was quasi genauso gut ist oder fast genauso gut ist.
Ja.
Was sich zu entdecken lohnt, wieder zu entdecken lohnt.
So diese Neugier und soziale Kontakte, das ist schon wichtig, ne?
Also soziale Kontakte auf jeden Fall. Also das ist jetzt die anekdotische Evidenz, die wir genau. auch die wissenschaftliche Evidenz tatsächlich haben, dass so für die Gesundheit, für die Lebensqualität neben der körperlichen Fitness oder Funktionsfähigkeit, wie es immer so schön dann in der Studiennomenklatur heißt, eben soziale Kontakte, Beziehungen sehr, sehr wichtig sind für ich sage jetzt einfach mal, die subjektive Gesundheit. Und es ist deswegen, also zur Prävention eben auch dazu gehört, sich irgendwie um sein soziales Netz, seine Freundschaften zu kümmern, Familie. Wobei man eben nicht, also das finde ich immer wichtig, eben das nicht quantifizieren kann und sagen, also es ist nicht die Anzahl der Kontakte, sondern es ist wirklich die Qualität der Kontakte ist. Ja.
In der Stadtplanung haben wir ja oftmals Beteiligungsprozesse. Und da wird ja oftmals kritisiert, dass da nur alte weiße Männer kommen und zu diesen Veranstaltungen und sich dann einbringen und meistens rummeckern und alles am besten wissen. Und ich finde, man muss das auch ein bisschen andersrum sehen. Das zeigt eben auch, wie groß das Interesse ist, sich einzubringen, mitzumachen noch und die eigenen Ressourcen dann eben auch nutzbar zu machen. Mhm. Und oftmals wird das noch nicht aktiv genug aufgegriffen. Und dann wendet es sich manchmal auch in solchen etwas destruktivere, nimmt das so destruktivere Bahnen gewissermaßen, ne? Dass man dann sagt, ja, dann bin ich halt dagegen, wenn ich nicht eingebunden werde oder sowas, ja, wenn es um die Entwicklung meines Quartiers geht und so weiter. Und das, finde ich, ist auch eine wichtige Aufgabe, also diese Ressourcen noch stärker zu nutzen und mit einzubinden in Prozesse jetzt, zum Beispiel Quartiersentwicklung, wirklich wichtiges Thema ist. Ja. Mhm. Und man sieht das Beispiel Buchholz, was ich vorhin gesagt habe, das sind alles ältere Leute, die sich Gedanken gemacht haben und dann eben dieses Projekt auf die Beine gestellt haben. Und Projekte dieser Art könnte man viele auf den Weg bringen, wenn man das mal ein bisschen systematischer nutzen würde und in einem konstruktiven Weise aktivieren würde, dieses Bedürfnis, sich einzubringen, was zu machen, fit zu bleiben, eben nicht das als letzte Phase des Lebens, es läuft jetzt aus, sondern ich mache die nächste Phase meines Lebens und dann gestalte ich eben auch konstruktiv, ja, und bringe mich ein. Und das ist, glaube ich, da fehlt noch viel. Ja.
Ja, gehört da auch dazu, dass wir anerkennen, dass die verschiedenen Generationen auch voneinander profitieren können? Also deine Generation, meine Generation.
Ja, klar. Also das finde ich schon, dass es auch dazu gehört. Aber es heißt, also das ist für mich erstmal der zweite Schritt nochmal. Ne? Das kann natürlich auch so sein, aber erstmal geht es darum, dass die Leute eben auch das, was sie bewegt, wo sie sich einbringen wollen, was sie gestalten wollen, dass sie da auch ein Feld bekommen. Also an dem Punkt bin ich jetzt gerade noch so. Ne? Wenn man dann sagt, ich habe jetzt das, gerade wenn man da jetzt dieses Thema Einfamilienhäuser denkt, ne, dann kann man jetzt Einfamilienhaus für Einfamilienhaus denken und Haushalt für Haushalt, der jeweils individuelle Entscheidungen trifft, oder man denkt das als sozialen Zusammenhang und wo man auch kollektiv darüber nachdenkt, welche Möglichkeiten man hat, mit dem Haus umzugehen, mit der Modernisierung des Hauses umzugehen, vielleicht auch mit Betreuung und Pflege umzugehen, wie man das organisiert und so weiter. Und viel mehr in Quartierskontext zu denken und solche Dinge zu entwickeln, das wäre sehr wünschenswert. Ne? Und auch lohnenswert, glaube ich. Ja. Also weil, und ich sag's nochmal, also ich habe das Gefühl, es fehlt auch wirklich, es fehlen auch Konzepte, wie man also mit den Menschen im Alter von 55 bis 75 umgeht. Ja. Also es kommen dann immer die Konzepte mit den Hochbetagten, ja, wo es dann, ja, die dann eben Betreuung und Pflege in Anspruch nehmen wollen oder müssen. Und diese Lebensphase ist eigentlich in der Stadtforschung, in der Wohnsoziologie nicht besetzt mit Konzepten. Ja. Es gibt nur Konzepte, also es gibt Konzepte für die jungen Leute, die in die Ausbildung gehen, es gibt für die jungen Familien die Konzepte. Und in dem Moment, in dem die Kinder ausziehen, dann gibt es ein Loch und dann kommen wieder das barrierefreie Wohnen. Verschiedensten Varianten.
Ja, aber dafür dann seid ihr ja dann da, diese Konzepte zu entwickeln.
Aber hängt nicht auch vieles am Rentensystem? Dieser eine Tag, an dem sozusagen das Berufsleben vorbei ist, weil man dann die Altersgrenze erreicht hat, wenn man sie überhaupt erreichen kann. Ich habe es ja auch nicht geschafft. Aber ja, dann wird man sozusagen ausgestoßen und dann muss man sich um sich selbst kümmern. Und viele, glaube ich, müssen dann noch arbeiten, um überhaupt vernünftig leben zu können oder ob sich noch irgendwas zusätzlich leisten zu können. Und ich glaube, da wird nicht viel gemacht. Also jetzt dieses Angebot, man könnte bis zu 2000 noch dazu verdienen, halte ich für den völlig falschen Schritt. Mhm. Mhm. Ich denke, man sollte den Leuten selber überlassen, wie lange sie arbeiten wollen. Und so lange sollen sie auch noch ins Rentensystem einzahlen. Weil wovon will man es denn sonst bezahlen? Mhm. Gut, es gibt bestimmt viele Leute, die sich überschätzen, die sagen, ich will jetzt arbeiten, aber produzieren nur noch, also in der Industrie heißt es vielleicht Ausschuss. Mhm. da müsste man natürlich auch ein System finden, was ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. Aber dieses schlagartig aufhören müssen und dann ist wirklich Schluss. Oder man hat Glück oder so wie ich, dass man sich ehrenamtlich... Aber ich habe auch gehört, dass das auch abnimmt. Also das Bedürfnis, das zu tun, ist, wird auch immer weniger. Das Engagement für die Gesellschaft.
Ja, also ich habe, also insofern, dass ich auch gehört habe oder dass man ja versucht, oder ich habe gehört, dass viele Vereine eben doch damit zu tun haben, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu finden. Das ist sicher eine gesellschaftliche Herausforderung und gerade, was aber jetzt erstmal gar nichts mit dem Alter, glaube ich, zu tun hat, sondern wahrscheinlich ganz andere Gründe hat. Und zur Rente ist jetzt nicht mein primäres Feld, nur zumindest was den Alterungsprozess betrifft, denke ich eben häufig, müsste man eigentlich Instrumente schaffen, die es viel mehr, also die das fließender sehen, also weil es gibt ja eben nicht diesen Tag X.
Ja.
Und wozu natürlich aber auch die Schaffung oder die Ermöglichung von entsprechenden Arbeitsprozessen, also dass man in Teams auch unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten schafft, was gar nicht immer nur so mit Vollzeit und Teilzeit zu tun hat, sondern ja auch mit der Art von Arbeit, wie man Aufgaben zuweist. Und es macht das alles natürlich irgendwie komplexer. Aber aus meiner Sicht ist das schon auch mit ein Schlüssel. Also wie kann man Arbeit und Berufsalltag gestalten, um eben dort auch schon ein gutes Altern zu unterstützen. Also das ist etwas, weil ich ja auch eine Sektion leite, die ist zwar jetzt nicht so riesig groß, mit irgendwie so Pendeln zwischen etwas über 20 bis 30 Mitarbeitenden, aber wo man ja einfach ein heterogenes Team hat. Mhm. Wo man sich eben auch solche Gedanken macht, wie kann man diese unterschiedlichen Lebensphasen mit ihren unterschiedlichen Aufgaben, die man ja sonst im Leben zu bewältigen hat, eben auch gut in der Arbeit unterstützen. Ich glaube, das ist eben auch, das gehört auch mit dazu, neben all dem Wohnen und Freunde gewinnen und so weiter. Ja,
ja, ich denke auch, also man muss früher zu einer Ausbalancierung kommen zwischen Erwerbsarbeit, Care-Arbeit und irgendwelchen ehrenamtlichen Tätigkeiten und so weiter, dass das mehr zum Gegenstand wird. Das wäre ja das auch, was ich meinte, eben aktivieren mit dem Lust, sich einzubringen und so weiter und das in richtige Bahnen lenken und einfacher zu machen auch da. Und Wert zu schätzen und die Leute eben, das attraktiv zu machen einfach. Ne? Mhm. Das wäre schon sehr wünschenswert und das würde genau diese Sache mit dem Cut vermeiden und fließendere Übergänge schaffen.
Sanfterer.
Und wir würden einen großen Mehrwert für unsere Gesellschaft generieren, sowohl in dem Care-Bereich als auch in dem Bereich von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und wir wissen ja, dass im Care-Bereich diejenigen, die sich für Betreuung, die nachbarschaftliche Betreuung so weitermachen, das sind ja meistens die Menschen in dem Alter 55 bis 70 oder sowas.
Mhm. Ja. Ja, da musste ich auch gerade an unser Vorgespräch denken, was diesen Generationenwechsel auch angeht. Da das war doch auch in der Studie, die ihr jetzt gerade gemacht habt, oder? Also, dass es jetzt erstmal den Peak gibt an Leuten, die dann in Rente gehen. Genau, und dass man sich mal überlegen müsste, wie es dann weitergeht, auch in der Pflegestruktur, ne?
Ja, also wenn man sich, also ich hatte auch in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mir nochmal die dynamische Alterspyramide des des Statistischen Bundesamts angeschaut und da sieht man halt das, was jetzt momentan irgendwie wie so ein sehr schulterstarker Oberkörper aussieht in der Pyramide mit eben vielen Menschen, die jetzt in diese Gruppe 65 plus kommen in den nächsten 10 Jahren. Wenn man das dann noch weiter sich anschaut in die nächsten 20 Jahre, dann wird es dann natürlich auch wieder schlanker. Das heißt, das, was man, also wir brauchen ja auch irgendwie Strukturen, die jetzt nicht nur auf die nächsten 10 Jahre gedacht sind, gerade wenn es jetzt auch um Wohnen geht, also wenn ich irgendwelche um Gebäude, Pflegeeinrichtungen, die man baut oder Krankenhäuser, die man baut, im Sinne der Nachhaltigkeit müsste man ja versuchen, zumindest jetzt mal die nächsten 20 bis 30 Jahre irgendwie in den Blick zu nehmen und das auch zu bedenken. Und dann sieht es eben in der Relation der verschiedenen, also quantitativ zwischen den Generationen auch wieder anders aus. Und das finde ich eben, also ist eben auch wichtig mit zu bedenken. Und was natürlich immer sehr schwer vorherzusehen ist, ist, wie sich die sonstigen Rahmenbedingungen von Pflege, Fürsorge, Arbeit verändern, wie sich Werte verändern oder was wir, glaube ich, also zumindest ich überhaupt nicht vorhersehen kann, auch mit allem, was ich tagtäglich lese, auch in Studien, wie sich eben Digitalisierungsprozesse, KI auf alle Aspekte unseres Lebens und das wird ja alle Aspekte unseres Lebens betreffen, wie die sich verändern werden. Das ist für mich absolute Kaffeesatzleserei. Aber es wird eben Konsequenzen haben für dafür, wie auch Pflege aussehen wird. Ja.
Mhm. Mhm. Ja. Ich denke, es wird vor allem auch Konsequenzen haben, wie die Gesellschaft untereinander miteinander umgeht. Mhm. Wenn ich so heute über die Straße gehe und werde, weiß nicht, jeden zweiten Tag fast umgerannt von einem, der aufs Handy guckend mir auf dem Weg direkt entgegenkommt und dann erst kurz vor mir zusammenzuckt und beiseite tritt. Oder ich muss es. Das zeigt ja schon, wie wir unsere Umwelt aufnehmen, nämlich eigentlich überhaupt nicht. Man hat irgendwie 1000 Freunde oder Likes oder wie. Natürlich hat man gar keinen. Und das wird sich doch irgendwie, wenn die älter werden oder sogar alt, bei denen hat sich dann doch irgendwie so eine Kontaktlosigkeit etabliert und nur auf sich selbst gucken und vielleicht auch nicht unbedingt sich um die anderen kümmern. Mhm. Auch was im Internet so angeboten wird. Man kann ja alles jetzt kriegen. Und das halte ich für eine bedenkliche Entwicklung, weil es auch den Anspruch erweckt, ich kann jetzt alles und wirklich jetzt im Moment alles kriegen und möglichst auch noch umsonst. Also und da mache ich mir echt Gedanken über die Zukunft unserer Gesellschaft. Ja. Das betrifft dann natürlich auch das Altwerden. Ja.
Vielleicht sollte man aber nicht zu skeptisch sein oder zu negativ, was das betrifft. Ich glaube bestimmt, dass sich da viele Veränderungen ergeben werden. Aber ja, bestimmt. Und es ist eine große Dynamik in diesem Feld durch die KI, durch die ganze Digitalisierung. Und auch die sozialen Beziehungen sind andere und die verändern sich. Ne? Aber naja, man muss halt aufpassen, finde ich, oder aus meiner Sicht, da muss man einfach... Ich würde das gar nicht erstmal bewerten, sondern erstmal sagen, es verändert sich. Da ist unglaublich viel Dynamik, es kommen neue Strukturen zustande. Was sind das für soziale Beziehungen, die Menschen zueinander haben? Und die haben ja welche, die laufen nur sehr stark auf diesen digitalen Medien. Die gucken ja auch deswegen da drauf, weil da ihre sozialen Kontakte sind. Ja, das ist ja sozusagen, kann man ja auch als Ausdruck gerade dieser Fixierung auf diese soziale Nähe sehen. Und das ist ein Phänomen, was man, glaube ich, sehr sorgsam beobachten und untersuchen muss. Und bestimmt sieht es erstmal aus wie ein Verfall von etwas, aber vielleicht entsteht daraus was anderes und das muss man halt gucken. Und ja, ich finde eher die spannende Frage, wie man damit umgeht, jetzt gerade an dieser Schnittstelle, weil wir haben ganz viel die Situation auch mit Menschen, die da abgehängt sind, die gar nicht mehr mit dieser neuen Zeit klarkommen, die digital ist, die eben auch auf Telemedizin und sowas basiert. Wir hatten jetzt in Thüringen zum Beispiel, da gab es die internationale Bauausstellung und die haben sich beschäftigt eben auch mit den Dörfern, die gar keine, wo die Daseinsvorsorge nicht mehr hinkommt, ja, wo es eben nichts mehr gibt. Also nicht nur kein Arzt, sondern auch kein Laden, gar keine öffentliche Einrichtung. Und da wurden ja im Rahmen dieser IBA sogenannte Gesundheitskioske etabliert oder an den ehemaligen Busstationen eingerichtet, wo dann eben wie dreimal die Woche eine Person ist, die sozusagen als Ansprechperson fungiert, damit die älteren Menschen, die da noch in ihren Häusern sitzen, hinkommen können, überhaupt jemanden haben, mit dem sie reden können. Und eben dann zum Beispiel auch gezeigt bekommen, wie eine Sprechstunde bei dem Teledoktor in Erfurt oder sowas ist, ja, den man dann da gemeinsam in dem Gesundheitskiosk wahrnehmen konnte und sowas. Also diese, diese Gesundheitskioske sind so eine notdürftige Behelfsbrücke für Menschen aus der gestrigen Welt in die morgige Welt gewissermaßen, ne, dass man da diesen Weg irgendwie versucht zu begradigen. So, ne.
Also es wird ja schon als, ich kenne jetzt die genaue Ausgestaltung nicht, aber gerade dieses, ich sag's mal, gemeindebasierte Pflege durch Community Health Nurses, die ja auch zum Beispiel mindestens ein Bachelorstudium, wünschenswerterweise ja sogar einen Masterabschluss haben, ist ja eine etablierte Struktur auch in anderen Ländern und wo wir zum Beispiel ja schon auch eine Zukunft sehen und die eben genau ja auch diese Prozesse unterstützt, wie du es beschrieben hast. Ich würde es nicht nur so als Notlösung sehen. Wie gesagt, es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie es ausgestaltet ist und wie es gemeint ist, weil wir eben schon auch aus jetzt nicht eigene Studien, weil wir die nicht in diesem Setting gemacht haben, aber aus internationalen Studien sieht man gut, oder es gab auch Projekte in Rheinland-Pfalz, wo man eben sieht, dass diese spezialisierten Pflegefachpersonen eine ganz wichtige Brückenfunktion haben können zwischen der sich ausdünnenden ärztlichen Versorgungsstruktur und aber gleichzeitig diesem wachsenden Bedarf auch an gesundheitlicher Unterstützung. Nicht nur eben diese Vermittlung des Zugangs zu irgendwelchen digitalen Versorgungsstrukturen, sondern überhaupt diese Hilfe in der Navigation durch das Gesundheitssystem auch, oder gerade bei chronischen Erkrankungen, wo es ja auch sehr wichtig ist, einfach die Symptome gut im Blick zu haben und frühzeitig mal zu reagieren, wenn sich etwas abzeichnet, was sich verändert. Da können die schon eine sehr wertvolle, also auch wirklich von Nutzen für die Gesundheit der Betroffenen etablierte Ressource sein. Bisher ist es ja keine regelhafte Struktur und das ist immer so eine Frage, wie ist es dann gemeint in solchen Modellprojekten. Aber da setzen wir zum Beispiel in der Pflege auch sehr, sehr stark da drauf und das ist auch ein Element dieses Wandels, ja.
Also ich finde das eine sehr, sehr wertvolle Struktur. Mhm. Also wir haben ja in Schleswig-Holstein auch so ein System von Dorfkümmererinnen, ne? Das ist ja auch total wertvoll, dass es überhaupt jemanden gibt, der sich kümmert, ja, der da einfach mal bei den Leuten vorbeiguckt und so weiter, sie einbettet, sie überhaupt wahrnimmt, ja. So, das ist unglaublich wichtig. Ich meinte das eben mit diesem Brückenbauen auch eher bezogen, die Anschlussfähigkeit an dieses digitale Zeitalter. Mhm. Ja, also jetzt mit Telemedizin, mit KI und wo wir gerade herkamen aus diesem Bereich jetzt. Ne? Also für die, also um damit diese Löcher zu stopfen in der Daseinsvorsorge, die gerade im ländlichen Raum immer weiter aufbrechen, und das dann eben zu füllen und auch wertvoll zu füllen und dann auch ganz, ganz wichtige Funktion zu haben, ist das elementar, finde ich auch. Ja.
In deinem Beispiel aus Buchholz ist es ja auch so, dass sie das Konzept so gedacht haben, dass ja dann auch nur eine Pflegeperson zum Beispiel bei denen dann vorbeikommen muss, ne? Also das ist dann wirklich gebündelt.
Im Idealfall, ja, dass man das bündelt, ja.
Ja.
Wenn man sich einigt.
Ja, das ist auch schon, also das ist so eine Idee, die wir auch diskutieren, weil ja bei uns, also in unseren ganzen Formaten mit den Bürgerinnen und Bürgern, in denen kommt eben ja auch immer wieder der Wunsch durch, eben möglichst nicht in irgendeiner Form von Pflegeeinrichtung ziehen zu müssen. Aber es kommt ja, andererseits gibt es halt doch Situationen, in denen man intensiver vielleicht pflegerische Unterstützung benötigt, in einer Phase des Lebens. Und wir eben auch immer wieder diskutieren, wie könnte es denn aussehen, dass man ambulant, also bei den Menschen zu Hause, also zumindest in ihrer vertrauten Umgebung, mit machbaren Ressourcenaufwand Pflege sicherstellen kann, die aber eben nicht so eine institutionalisierte Pflege ist. Mhm. Und wir haben auch schon mal so ein Modell, dass wir gesagt, naja, wenn die irgendwie näher zusammenleben, sie müssen ja nicht in einer Einrichtung leben, aber in einem Quartier, und man hat dann so quartiersbezogene Teams. Also es ist ja, kann ja nicht nur die eine Person sein, kann ja nicht 24/7 verfügbar sein, aber Teams. Und die dann auch ja auch in den Teams rotiert werden kann, weil das ist dann ja für die Pflegekräfte auch sehr wichtig, also für die Zufriedenheit, dass man auch mal wieder Abwechslung auch in der Arbeit hat. Ja, also es ist tatsächlich in diesem Zukunftspapier so ein ganz bisschen angedacht, habe ich festgestellt, noch nicht so so ganz, wie wir es jetzt hier so diskutieren. Aber da denke ich, es wäre in solchen Quartierformaten noch Luft nach oben, so etwas mal auszuprobieren.
Ja. Ja. Und wo du gerade schon Zukunft ansprichst, wie bereitet ihr eure Studierenden dann darauf vor, wie sie in Zukunft arbeiten werden?
Ja, indem wir versuchen, sie dazu anzuhalten, sich mit solchen Formaten auseinanderzusetzen, wobei das immer nur so bedingt gelingt. Da muss man auch die beiden Studiengänge ein bisschen unterscheiden, weil der duale Pflegestudiengang ist eben ein Ausbildungsassoziierter. Das heißt, das ist der Einstieg in den Beruf und alles ist ja neu und die bewältigen in den 7 Semestern unheimlich viel Stoff und lernen alle verschiedenen Bereiche von Pflege, von wirklich pädiatrischer Pflege bis eben Pflege im Pfleger, in einer Pflegeeinrichtung kennen, teilweise auch noch Hospiz. Und das ist halt schon sehr, sehr viel. Und es gibt schon einige von unseren Studenten haben auch ihren Ausbildungs- und Studiumsvertrag mit Anbietern von so alternativen Wohngemeinschaften. Also die lernen auch während ihres Studiums dann schon solche anderen Formate kennen oder gehen auch mal ins Ausland. Was wir aber haben, wir haben so ein Format der Debatte in beiden Studiengängen, auch in dem berufsbegleitenden Studiengang, wo wir versuchen, sie darauf zu stupsen, also sich mit alternativen Ansätzen auseinanderzusetzen. Aber das Beste wäre eigentlich, wenn es Möglichkeiten gäbe, es noch mehr im Feld auch erlebbar zu machen und das auch noch mehr im Sinne von so einem forschungsbasierten Lernen oder projektbasierten Lernen zu integrieren, da ist wahrscheinlich bei uns auch im Studiengang noch Luft nach oben. Ja, aber das ist es unser Ziel, da mehr Kreativität zu fördern. Das ist ja auch ein wichtiges Ziel von Studium. Ja. Mhm.
Ja. Okay, dann würde ich gerne noch eine kleine Abschlussrunde machen, wo wir gerade schon so über die Zukunft gesprochen haben. Markus, was würdest du dir wünschen für die Stadtplanung? Wo sollte es da in Zukunft hingehen? Wie wollen wir alt werden? Um die Frage noch mal
einzuholen. Ja, ich knüpfe noch mal daran an, auch was wir den Studierenden vermitteln und was eigentlich so wichtig ist. Und ich bin der Meinung, dass das soziale integraler Bestandteil von allen stadtplanerischen Aktivitäten ist und auch noch stärker sein muss. Es ist kein Add-on, was man macht, wenn dann hinterher, wenn es fertig gebaut ist und so weiter, sondern
das da müssen ist, ja das Menschen
muss man,
wohnen.
Das muss man von Anfang an mitdenken, und zwar auf allen Ebenen. Das ist entscheidend, wenn man über die Mobilität redet, wenn man über die öffentlichen Räume redet, wenn man über die Erdgeschosszonen redet, wenn man über Barrierefreiheit redet, sowieso, aber eben auch bei der sozialen Zusammensetzung eines Quartieres. Ich hatte, bevor ich hier nach Lübeck gekommen bin, hatte ich ja 10 Jahre bei der HafenCity Hamburg GmbH gearbeitet und wir haben da die HafenCity entwickelt. Und das ist natürlich irgendwie so, dass man eben einfach sagen kann, das entscheidet der Markt, wer dahin zieht, oder man steuert's. Und wir haben das zum Beispiel im Barkenhafenquartier, dann in der östlichen HafenCity, ganz bewusst eben über bestimmte Ausschreibungs-Grundstücksvergabeverfahren das so gesteuert, dass zum Beispiel möglichst in jedem Baufeld eben besondere Wohnformen sind. Also Platz für eine WG, für Menschen mit Behinderung, für ältere Menschen, für Menschen mit besonderen Betreuungsbedarfen und so weiter. Und dann haben wir natürlich auf diese Weise viele verschiedene soziale Träger, die dann auch dann diese Projekte tragen, mit in das Quartier gezogen und haben dann natürlich auch Akteure, die, wenn sie ihre Ressourcen zusammenwerfen, natürlich auch eine quartiersbezogene Betreuungs- und Pflegestruktur aufbauen können. Ja, das ist ja eigentlich der Gedanke, ja, dass man dann überhaupt erstmal die Ressourcen schafft. Ja, und sowas fällt nicht vom Himmel, sondern sowas muss man bei der Planung mitdenken und von Anfang an. Und dann geht das auch und dann hat man die Voraussetzungen, um dann eben auch das aufzubauen, was die Leute wollen, nämlich im Quartier alt werden und eben nicht irgendwo in einem alten Pflegeheim, irgendwo sowas. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dieses Denken bezieht sich jetzt, wir haben hier heute über Altwerden diskutiert, das kann natürlich, finde ich, genauso über Kinder und Jugendliche reden und über andere Zielgruppen. Das ist ganz elementar. Also die Stadtplanung wird immer sozialer, immer weicher. Das sind ganz wichtige Themen. Und es geht nicht nur darum, wo man die Kästchen hinstellt, ja, so ganz klassisch, was man mit Städtebau vielleicht verbindet, sondern das ist aus meiner Sicht ein Studienfach oder ein Feld, diese Stadtplanung, die sehr interdisziplinär ist, sehr viele Schnittstellen hat, auch gerade in soziale Bereiche und das eben auch leben muss.
Und dann sicherlich auch mit Bereichen, wo Katrin was zu tun hat.
Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau deine Frage, aber vielleicht auch daran anknüpfend, vielleicht, also ein Wunsch oder eine Hoffnung, die ich habe, ist, dass es uns gelingt, noch mehr junge Menschen fürs Pflegestudium zu gewinnen. Weil wenn wir schon bei dem Sozialen sind, mich in den letzten Wochen eine Rückmeldung unserer Studierenden sehr, sehr nachdenklich gemacht haben, die gesagt haben, unser Beruf ist ja, der ist ja gesellschaftlich nicht anerkannt und ich war total verdutzt und ich dachte, wie kommen Sie darauf? Irgendwie Studierende im ersten Semester, die noch gar nicht in der Praxis waren und ist das etwas, was an sozialen Medien? Nein, sagen sie, wir sind nur 20, aber es sind hier 200 Medizinstudierende. Und warum sind hier nur so wenige? Das heißt, wir sind irgendwie das hatte ich tatsächlich, fand ich das sehr interessant. Also es waren nur 20 Pflegestudierende und knapp 200 neue Medizinstudierende im ersten Semester, über 40 Physiotherapiestudierende, über 30 Hebammenwissenschaftsstudierende und ich dachte, wir müssen es eben schaffen, dass wir mehr Studierende für unseren Studiengang gewinnen, nicht nur in Lübeck, sondern insgesamt für Pflegestudiengänge in Deutschland, um eben dieses gutes Potenzial für gute Ideen, für gute Pflegestrukturen zu entwickeln und diesen Beruf zu stärken. Also das ist für mich jetzt, ist schon immer ein Ziel gewesen, aber jetzt, also die Studierenden haben mich da wirklich nochmal sehr einen vulnerablen Punkt getroffen und ich denke, das müssen wir schaffen, ja.
Aber anscheinend auch zusätzlich motiviert.
Ja, und weil ich würde diesen Link nicht so sehen tatsächlich. Ich glaube, das ist etwas komplexer. Aber es hat, es ist ja in ihren Wahrnehmungen so.
Klar,
und sicher nicht nur in ihrer. Und deswegen ist es wichtig. Ja.
Mhm. Und bei dir, Volker?
Ja, ich möchte jetzt mal den Blick sozusagen von der anderen Seite oder auf die andere Seite werfen, nämlich die der Betroffenen, also meine sozusagen. Ich denke, einmal im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Oberbegriff von allem, im Grunde, was, wie alles zusammen funktionieren sollte. Und das heißt, wenn ich das für mich selber sehe, wie betrachte ich die anderen Menschen? Und jetzt bei unserem Thema, also die Alten,
ja.
Wie ernst werden die genommen? Das ist ja nur noch irgendwie so altes Material oder sowas, verrostet sozusagen. Aber dann hat man ihnen ja schon die Würde abgesprochen. Mhm. Und ich denke, wir sollten eine andere Aufmerksamkeit bekommen für alte Menschen. Nicht nur, dass die Alten akzeptieren sollen, dass ihr Verfall immer weiter fortschreitet, sondern dass auch die Gesellschaft das auch akzeptieren soll und den Menschen trotzdem noch als Menschen eben achtet. Ja, das ist natürlich eine Forderung an mich selber,
ja.
Aber eben auch an alle anderen.
Ja. Ja, verknüpft aber
eigentlich. Und ich meine auch, das jetzt nicht, ne? Die Institutionen, die ja. Das natürlich kennen und von innen heraus machen ja. Wollen, sondern an jeden Einzelnen, an die ja. Individuen.
Verknüpft aber auch schön alles, was vorher gesagt wurde. Also genauso wie von den Pflegestudierenden, die Anerkennung haben möchten, genauso wie von den StadtplanerInnen, die dann wiederum an andere denken, mitdenken, wie sollen, wie möchten andere wohnen in Zukunft. Da ist bei jedem irgendwie die Würde unantastbar. Und das ist doch ein schönes Schlussstatement. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und ich hoffe, Sie schalten auch ein nächstes Mal wieder mit ein. Tschüss.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.